Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.
Und hier sind wir mittendrin in Chronisch Diakonisch. Hier spricht Matthias Fichtmüller.
Und Thomas Neubauer.
Und unser Thema in diesem Monat, das ist etwas, was uns alle betrifft. Wir wünschen alle, dass wir es gar nicht notwendig haben, aber wir wissen, es begleitet unser Leben früher oder später.
Pflege ist ein ganz wichtiger Teil, mit dem wir immer mal wieder in Berührung kommen oder am Ende unseres Lebens auch in Berührung kommen. Ja, das ist vielleicht auch eine Besonderheit.
Also nicht nur Pflege, sondern generell medizinische Begleitung ist ja in den letzten Lebensmonaten tatsächlich am intensivsten. Natürlich auch Pflege, insbesondere wenn man Altenpflege in den Fokus nimmt. Aber die Pflege ist ja viel größer aufgestellt. Und das Oberlinhaus hat seit weit über 100 Jahren Pflege in ihrer DNA sozusagen verankert. Früher von Diakonissen, später in den Krankenhäusern von Krankenschwestern und später auch Pflegern. Und jetzt ist es ein schöner Schritt weiter.
Ja, jetzt haben wir das als besondere Aufgabe erfahren, auch in die Pflegeausbildung einzusteigen. Aber vielleicht stellen wir das nochmal ganz kurz zurück und versuchen wir nochmal den Bogen zu spannen, wo Pflege für uns eine Rolle spielt. Denn ja, nicht nur im Krankenhaus oder in der Reha-Einrichtung, auch in unseren Wohneinrichtungen ist Pflege ein wichtiger Baustein unserer Leistungserfüllung. Da nicht durch Pflegekräfte, sondern durch Heilerziehungspfleger, ja, die wir ja auch ausbilden.
Und das ist etwas tatsächlich, was in der Spezifik des Berufes nochmal unterschieden ist von der Kinderkrankenschwester, Kinderkrankenpfleger oder Altenpfleger oder generell Gesundheitspflegefachkräfte. Die Heilerziehungspflege hat in besonderer Weise den Fokus auf Menschen, die Assistenz bedürfen, weil sie eine Behinderung haben. Mhm. Und dort sind pflegerische und therapeutische Ansätze, Assistenzansätze für Menschen mit Behinderung. Das ist eine ganz eigene, spezifische Ausprägung nochmal. Leider ist in der Ausbildung die Pflegeberufe zusammengezogen hat, in der generalistischen Ausbildung ist schlicht und ergreifend dieses Berufsbild nicht berücksichtigt worden, ob vergessen oder für gering geachtet, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber es ist tatsächlich rausgefallen. Für uns ist es die größte Gruppe.
Ja, und darum tun wir auch vieles dafür, Heilerziehungspfleger auszubilden. Wir nehmen Quereinsteiger. Ich glaube, das ist auch in dem, was die Kolleginnen und Kollegen sagen, oft von großem Vorteil, wenn man schon einiges im Leben gemacht hat, vielleicht eine andere Ausbildung absolviert hat, gearbeitet hat, dann als Quereinsteiger nochmal in die Heilerziehungspflege einzusteigen, weil man ja eben viele Erfahrungen mit einbringen kann. Also Heilerziehungspfleger ist ein großer Bereich bei uns und wird ja auch mit über 40, wir wollen ja nächstes Jahr über 40 Menschen in der Heilerziehungspflege ausbilden. Also
das ist schon wirklich ein dicke Bretter, die wir hier bauen im Oberlinhaus. Ja. Aber Sie haben ja eben, Herr Neubauer, in so einem ganz en passant nur gesagt, natürlich auch die Pflegefachkräfte in den Krankenhäusern, also sowohl in der Oberlin-Klinik als auch in der Reha-Klinik in Bad Belzig. Das ist ja das, was die Patienten, das finde ich immer so beeindruckend, ja über die gesamte Dauer ihres Krankenhausaufenthaltes tagtäglich erleben. Mhm. Also wenn man in einer orthopädischen Fachklinik Beschwerden hat, man kommt rein, man wird gut operiert, dann sind die Chirurginnen und Chirurgen bis auf die Visite in der Regel, können sich dem neuen Patienten zuwenden. Aber die Pflege ist das, was die ganze Zeit begleitend läuft.
Ja, generell würde ich sagen, gute Medizin ist immer Teamarbeit. Und klar kommt es auf einen guten Mediziner an, auf gute Forschung, auf einen guten Operateur, aber eben auch in dem Zusammenspiel mit der Pflege, mit dem Vorbereiten auf Operationen, mit dem Nacharbeiten sozusagen mit den Therapeutinnen und Therapeuten, beispielsweise hier in unserer orthopädischen Fachklinik. Dann kommen die Physiotherapeuten und mobilisieren ein. Ja, und das alles ist echte Teamarbeit. Und so ist es auch in den anderen Krankenhäusern, na klar.
Und für eine gute Pflege braucht es mehrere Komponenten. Es braucht Menschen, die sagen, ich will mich ausbilden lassen. Es braucht Pflegepädagoginnen und Pädagogen.
Ja.
Und da schlagen wir gleich eine Brücke, gleich geht die Tür auf und eine unserer Mitarbeiterinnen kommt.
Genau, Lucretia Dienst kommt, ist bei uns Pflegepädagogin in unserer Pflegeschule, die wir ja vor kurzem neu eröffnet haben. Also die Pflegeschule gibt es ja schon ein paar Jahre, die haben wir schon 2020 genehmigt bekommen. Aber seitdem bauen wir an einem neuen Gebäude und das haben wir in der letzten Woche, vor zwei Wochen in Betrieb genommen. Und da wird sie ein bisschen erzählen können.
Ja. Und Frau Dienst ist schon länger da, hat also auch den Aufbau der Pflegeschule miterlebt.
Ja.
Und jetzt den Umzug in das, man kann wirklich sagen, richtig schöne neue Gebäude.
Ja, da wird sie, können wir ja gleich mal den Ball zuwerfen, was sie denn davon dazu zu erzählen hat.
Und jetzt ist sie hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Lucrezia Dienst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass Sie es einrichten konnten.
Es ist wieder mal ein komplexes und großes Thema, Pflege und alles, was damit zusammengehört. Das ist tatsächlich, geht über Menschen, es geht über Qualität der Ausbildung, es geht über Gebäude. Aber ich würde mal mit einer persönlichen Frage beginnen, liebe Frau Dienst. Sie sind eine junge Frau. Wenn Sie mal sehr alt sind und tatsächlich Pflege auch benötigen, wie wünschen Sie sich die Pflege oder anders gesagt, was kennzeichnet richtig gute Pflege?
Das ist eine gute Frage, weil die Pflege ja schon oft verallgemeinert wird. Ne? Also unter das Wort Pflege verstehen wir ganz, ganz viele verschiedene Professionen. Von der Hilfskraft bis zur Masterleitung, Funktion oder was auch immer. Das, was ich mir unter richtig gute Pflege, unabhängig von der Funktion und von der Ausbildung vorstelle, ist auf jeden Fall ein empathisches, aber sogleich auch professionelles Handeln.
Also zwei große Ansprüche.
Ja, und die versuchen Sie ja auch in unserer Pflegeschule ein Stück weit zu vermitteln, oder?
Ja, also ich habe die Hoffnung, dass ich das schaffe.
Was wir so hören, scheint Ihnen das gut zu gelingen. Sie haben eine Klasse letztes Jahr im Oktober übernommen. Die gehen jetzt ins zweite Ausbildungsjahr, richtig?
Ja, genau. Also ich freue mich schon sehr auf Sie. Sie werden am 4. November wieder dann zu uns in die Schule kommen. Und ich bin schon ganz gespannt, wie Sie so den Sommer verbracht haben.
Genau. Und wir können ja sagen, in die neue Schule. Wir haben vor wenigen Tagen das neue Schulgebäude in Betrieb genommen. Und da eine wirklich tolle Veranstaltung miteinander gehabt, ein wirklich schönes Schulgebäude. Und vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, was das Besondere denn an diesem Gebäude ist. Sie wissen wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte.
Ja, also abgesehen davon, dass es natürlich hochmodern ist und hochmodern eingerichtet, von der Struktur und Architektur her auch, mir fällt kein anderes Wort als wundervoll ein, weil man kommt rein und es ist ein Lichtschacht bis oben, sozusagen der bis zum Himmel reicht, also durchflutet von Licht das ganze Gebäude. Und was mir besonders gut gefällt auch, ist es, dass es barrierefrei ist, also man kommt überall gut auch hin. Und das passt natürlich zu unserem inklusiven Lernort und Pflegecampus, den wir dort haben.
Wie viele Schülerinnen und Schüler werden denn insgesamt dort ausgebildet, wenn die Schule dann voll ist?
Jetzt muss ich mal kurz rechnen, das ist nicht so meine Stärke, schneller, aber wir haben drei Klassen immer, also beziehungsweise drei Lehrgänge und von jedem zwei Klassen, Pi mal Daumen 25, 50, 150 circa.
Genau, 150, 160 haben wir, glaube ich, angemeldet.
Und dann über, die werden gebraucht draußen in der Welt.
In jedem Fall. Also wir haben ja einerseits die generalistische Ausbildung, dann haben wir die Krankenpflegehelfer-Ausbildung, jetzt in diesem Jahr mit 47 Schülerinnen und Schülern. Und dann haben wir ja noch die Spezialität der Anerkennungslehrgänge, ne, für internationale Fachkräfte.
Ja, das ist auch ein spannendes neues Thema, was wir jetzt eröffnet haben, sozusagen ab November. Bieten wir Vorbereitungskurse auf die Kenntnisprüfung an, die Abnahme selbst der Kenntnisprüfung und ab Frühjahr 25 auch die Anpassungslehrgänge für internationale Fachkräfte. Ich weiß nicht, vielleicht für diejenigen, die nicht so in dem Thema drin sind, es geht darum, dass Fachkräfte aus Drittländern, aus der EU gibt es Gott sei Dank ein bisschen eine kleine Erleichterung so gesehen und die werden automatisch anerkannt, aber aus Drittländern ist es so, dass sie beweisen müssen fast, dass die Ausbildung, leider ist es so, das Wort auch gleichwertig ist zu der deutschen und eventuelle Defizite, auch dieses Wort in Anführungsstrichen bitte nehmen, ausgleichen müssen. Mhm. Und diesen Nachweis können Sie eben durch die Abnahme oder das Ablegen dieser Prüfung beweisen oder eben durch das Durchlaufen dieses Anpassungslehrgangs, was wir anbieten, mit einem abschließenden Prüfungsgespräch.
Das heißt, der Anspruch der deutschen Pflegeausbildung ist gesetzt und alle anderen Länder. Und Sie haben eben zum Nebensatz gesagt, bei der EU ist es nicht ganz so, aber es ist auch nicht automatisch so, dass EU-Pflegekräfte in Deutschland anerkannt sind?
Ja, also sie werden automatisch anerkannt, beziehungsweise sie müssen trotzdem einen Antrag stellen und dieser Antrag wird geprüft und sie müssen ein bestimmtes Sprachniveau nachweisen. Aber es gibt eine Richtlinie, das ist, glaube ich, die 2005/36 und wenn man nachweist, dass die Ausbildung oder das Studium im Herkunftsland dieser europäischen Richtlinie entspricht, dann ist es Gesetz, dass man die Anerkennung bekommt. Ja. Aber das ist halt EU-Gesetz, das heißt außerhalb der EU, alles was nicht EU ist, das hat diese Richtlinie nicht. Und deswegen werden von den Studiengängen oder Ausbildungen Einzelfallprüfungen oder überhaupt die Unterlagen werden geprüft und geguckt, okay, ist die Ausbildung, passt die zu der deutschen Ausbildung, ist die gleichwertig? Mhm. Und das ist halt nicht immer gegeben, was aber natürlich selbstverständlich ist, weil ich in Indien natürlich nicht das deutsche Pflegerecht zum Beispiel lerne. Das lerne ich auch nicht in Italien, aber trotzdem haben wir in der EU bestimmte Maßstäbe gesetzt, die sagen, okay, alle Ausbildungen oder alle Studiengänge sind gleichwertig.
Aber wenn ich recht in Erinnerung habe, ist es doch so, dass in einigen europäischen Ländern, auch in Italien, Sie sind in Italien geboren und aufgewachsen, dass dort die Pflegeausbildung akademisiert ist. Ola Theiler, können Sie mir ein bisschen helfen oder unseren Hörerinnen und Hörern auch?
Ja, das ist tatsächlich so. Also Deutschland ist mitunter eins der wenigen Länder in der EU oder in Europa oder sogar auf der Welt noch eine Ausbildung in der Pflege haben. Tatsächlich ist es üblich, in den meisten Ländern mindestens einen 3-jährigen Studiengang zu absolvieren, also einen sogenannten Bachelor auch, wenn nicht sogar noch mehr. Also wir haben Länder in Südamerika, die haben als Voraussetzung 5 Jahre Studiengang, so als Basisausbildung, ne? Also erst qualifizierend, um dann in der Pflege arbeiten zu dürfen.
Und jetzt ist ja dieses Ausbildungskurriculum ein Stück geändert worden. Wir haben ja die 3-jährige generalistische Ausbildung. Und dann kommt ja in der Regel immer noch mal, so hoffen wir, eine weitere Qualifizierung dazu. Ne? Das, was wir jetzt ja gerade konzipieren, um nach den 3 Jahren dann eine geriatrische Spezifizierung zu machen oder...
Genau, es ist eigentlich so vorgesehen oder das war die ursprüngliche Idee. Man hat gesagt, okay, wir haben eine generalistische Ausbildung. Übrigens wurde die Ausbildung auch in dem Sinne geändert, dass sie dann zu diesen europäischen Richtlinien passt und sie auch automatisch anerkannt werden kann, auch in einem Land, wo üblicherweise ein Studium absolviert wird. Mhm. Das war so einer der Hintergedanken. Mit dem Ende der 3 Jahre darf man im Ausland arbeiten und wird anerkannt. Die Ausbildung an sich hat sich insofern verändert, dass man jetzt nicht nur mehr nach Tätigkeiten oder Aufgabenfelder oder Anatomiebereiche lernt, sondern wirklich nach Kompetenzen. Also man muss ein erworbenes Wissen durch die Ausbildung verknüpfen können und dann dementsprechend planen, organisieren und die Pflege auch umsetzen können. Das ist so ein bisschen die Neuigkeit dabei. Und ja, Sie haben recht, wir haben 3 Jahre, also auf jeden Fall bei uns in der Schule, die Schüler und Schülerinnen generalistisch ausgebildet werden. Mhm. Und später möchten wir dann irgendwann, dass sie sich weiterbilden können in Bereiche wie die Pädiatrie oder die Geriatrie, sowie auch aber Notfallmedizin und so weiter. Das ist nochmal ein bisschen speziell, weil eigentlich war ja das ursprünglich Vorgesehene, dass alle Schüler in der Generalistik 1 Jahr sozusagen gemeinsam haben und generalistisch ausgebildet werden und sich dann entscheiden können, im 3. Jahr in eine dieser Vertiefungen zu gehen, ne? Generalistisch bleiben, pädiatrisch.
Spezialisierung nach 2 Jahren Grundausbildung. Das für die Hörer und Hörer vielleicht eine kurze Erklärung. Generalistische Ausbildung, der Begriff ist inzwischen mehrmals gefallen. Das heißt, vor, keine Ahnung, über 10 Jahren ist die Ausbildung des Berufes Krankenpflegerin, Krankenpfleger, Kinderkrankenschwester oder Kinderkrankenpfleger und Altenpflege zusammengelegt worden in eine grundständige gemeinsame Ausbildung und dann wird spezialisiert. Richtig, ja?
Genau, ich glaube, die ersten Ausbildungslehrgänge sind 2020 gestartet sozusagen. Also der Grundgedanke natürlich und die Konzipierung hat schon vorher angefangen, aber der wirkliche Umsetzung dann 2020 und das war auch unser erster Jahrgang.
Und jetzt ist ja die Ausbildung professionalisiert sich ja auch natürlich mit den Möglichkeiten, die man so hat. Und ich wollte vorhin nochmal auf die Besonderheit Skills Lab hinaus. Ja, das ist die Bescheidenheit. Ne? Also das Gebäude ist toll, die Räumlichkeiten. Ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, eine Schule neu zu bauen und wir haben ja diese Schule mit Bundes- und Landesmitteln gebaut, muss man ja dazu sagen, 10 Millionen Euro Investitionsvolumen ungefähr gehabt. Davon war ungefähr die Hälfte, wurden vom Land und vom Bund gefördert. Und die Möglichkeit, die wir damit ergriffen haben, war auch, ein Skills Lab zu installieren, was es normalerweise in der medizinischen Ausbildung bei Ärzten und sowas gibt. Aber in der Pflege in Brandenburg, zumindest in dieser, auf diesem Niveau, so noch nicht gab. Und Sie können vielleicht auflösen, was ist ein Skills Lab und was macht das Besondere, weil das können Sie viel lebhafter als ich.
Genau, vielen Dank für die Einführung, weil ja, eigentlich haben Sie es schon sehr gut zusammengefasst. Was wir haben, ist nicht mehr dieses klassische Pflegekabinett, also das, was man sich vorstellt, wenn man sagt, okay, wir möchten fachpraktischen Unterricht durchführen in der Klasse, aber nicht am Patienten, nicht in der Klinik, sondern wirklich bei uns in einem Raum. Dann stellt man sich vor, man hat verschiedene Betten, man hat das ganze Zubehör, man hat Puppen, lebensgroße Puppen, die in diesen Betten liegen und die kann man dann waschen, man kann diese Puppen dann positionieren auf bestimmte Arten, um bestimmte Kompetenzen eben zu
zu schulen,
genau, bei
Situationen
den Situationen nachzustellen, genau. Das, was bei uns nochmal moderner ist, beziehungsweise auch, wie Sie schon sagten, auf medizinischem Niveau, ist tatsächlich, dass wir nicht nur eine Puppe haben, sondern eine Puppe, die interagiert. Und wir können demnach, also diese Puppe, müssen Sie sich vorstellen, wird gesteuert von einem Raum nebenan, so ähnlich wie bei der Polizei, da darf man nicht durchsehen. Von der einen Seite kann man nicht gucken und von der anderen Seite gucken sie auf einen rauf. Und in diesem Raum können bestimmte Situationen simuliert werden, also auch Notfallsituationen, sowas wie die Puppe liegt da erstmal ganz entspannt, auf einmal hat sie einen Herzinfarkt oder eine bestimmte Art von Atmung. Und das Schöne ist, man kann an dieser Puppe auch wirklich Puls und andere Vitalzeichen spüren und sehen. Man kann sehen, wie der Brustkorb sich hebt. Man kann das alles wirklich so lebensecht simulieren, dass die Schüler natürlich in eine ganz andere Herausforderung kommen. Im Gegensatz zu einer Puppe, die nur da liegt und wo man sich alles vorstellen muss. Ne? Und das ist nur ein kleiner Teil von dem, was unsere Susi, so heißt die Puppe, kann. Ja. Die aber, wie Sie sagten, eigentlich im medizinischen Bereich benutzt wird.
Ja, also es ist wirklich ganz beeindruckend zu sehen, ja, man kann, wenn man überall den Puls fühlen kann an dieser Puppe. Und man kann ja sogar Blut abnehmen und Infusionen legen, ne?
Genau, man kann Blut abnehmen, Infusionen legen, also es ist wirklich eine Art Schlauchsystem dann in dieser Puppe und dann spritzt das Blut auch, wenn man da irgendwie was falsch macht. Also wirklich hochspannend und natürlich, wie gesagt, also für den Lerneffekt nochmal was ganz anderes.
Ja, es ist ein geschützter Raum, das ist ja das Tolle, ne? Es ist ein geschützter Raum, man will ja die Pflegeschülerinnen und Schüler nicht stressen oder die wildesten Konstruktionen sie damit konfrontieren, sondern ihnen ermöglichen, auch in Stresssituationen zu üben. Ja? Wie reagiere ich, wie lege ich einen Zugang, wenn es dann auch mal hektisch wird? Und ich glaube, wenn man so drin ist im Thema, dann ist das ganz wertvoll, da seine Erfahrungen zu sammeln.
Mit der Eröffnung vor wenigen Tagen, genau, dieser Pflegeschule, wo zudem auch dieses berühmte Lab gehört, sind Voraussetzungen geschaffen, dass Leute kommen und sich ausbilden lassen im Bereich der Pflege. Ist es immer noch hauptsächlich ein Beruf, in dem Frauen sich bewerben oder tätig sind? Oder wie ist die Zusammensetzung der Auszubildenden im Pflegebereich?
Also ich habe jetzt nicht die genaue Statistik vor Augen, aber so gefühlt, wenn ich so mit dem Kopf so durch unsere Klassen schweife, haben wir schon so, also hauptsächlich ja, weibliche Schülerinnen, aber auch, ich würde sagen, so 20-25% männlich, divers. Also wir sind bunt vertreten. Ich kann spüren, was Sie meinen. Also dieses, es ist hauptsächlich immer noch ein Frauenberuf, aber das lässt nach in letzter Zeit, würde ich behaupten. Also es wird immer bunter.
Und junge Leute, die nach dem Schule, Abitur sagen, ich will jetzt einsteigen oder auch Seiteneinsteiger?
Da ist es noch bunter. Also wir haben wirklich alles von, ja, jungen Menschen nach dem Abitur, die da einsteigen. Wir haben Seiteneinsteiger, wir haben auch jüngere Menschen, die noch kein Abitur haben, die auch mit 16 einsteigen. Das ist auch eine Besonderheit und wie ich finde, auch eine große Herausforderung. Also jetzt nicht nur an uns Unterrichtende, sondern auch an die Klassengemeinschaft und an diese Menschen selbst. Weil Sie müssen sich vorstellen, dann mit 16 wirklich konfrontiert zu werden mit Themen aus der Pflege, die durchaus auch emotional und auch so stressig sein können. Das ist schon herausfordernd.
Und internationale Pflegeauszubildende haben wir auch. durfte ich erleben, denn wir haben am 1. den neuen Jahrgang hier begrüßt und 67 Schülerinnen und Schüler hier willkommen geheißen in ihrer Ausbildung. Und da war es auch zu erleben, ein ganz buntes Feld an Auszubildenden, die, und das weiß ich, einzelne erst einen Tag vorher sogar nach Deutschland eingereist sind. Ja, also das ist ganz besonders. Und dafür bieten wir ja auch dann entsprechende Deutschkurse an, um dann auch das Fach Deutsch dann auch lernen zu können. Ne? Das ist also genau. Auch nochmal eine Spezifikation.
Das ist tatsächlich die Besonderheit, weil seit man hatte angefangen schon von Anfang an, da eben auch viele internationale Schülerinnen und Schüler sich an den Kursen angemeldet haben, hatte man zuerst einen, ich würde sagen, normalen Deutschkurs angeboten. Ne? Also ganz normal, einmal die Woche, nochmal zusätzlich Sprache. Aber in den letzten Jahren ist dann die Erkenntnis gewachsen, dass es natürlich viel interessanter für sie ist und auch viel näher an der Praxis, wenn sie auch Fachspracheninhalte haben. Und diese Fachspracheninhalte werden von der Deutschlerin mit den Pflegepädagoginnen und Pädagogen abgesprochen und man lernt Deutsch an den Fallbeispielen, die man auch im Unterricht erlebt. Das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Lerneffekt. Für die Auszubildenden.
Also, wenn wir auf die Ausbildung zur Pflegefachkraft männlich, weiblich oder divers schauen, dann merken wir, es braucht ein paar Voraussetzungen. Es braucht Menschen, die sagen, wir wollen diesen Beruf erlernen. Es braucht engagierte Pädagoginnen und Pflegepädagogen, die haben wir im Oberlinhaus. Es braucht äußere Rahmenbedingungen, eine hervorragende neue Pflegeschule, eingebettet in einen Gesamtcampus, in dem am Ende über 1000 junge Menschen ausgebildet werden und 150 davon im Bereich der Pflege. Das war ein schöner erster Einblick und man glaubt es kaum, die Zeit ist gleich schon wieder rum.
Ja, aber ja, ich hoffe, wir haben einigermaßen Werbung gemacht. Sie, liebe Frau Dienz, haben in jedem Fall Werbung gemacht für diesen tollen Beruf. Und wir freuen uns auf ganz viele, die diesen Beruf lernen wollen, weil, ne, das würden wir vielleicht abschließend nochmal sagen, es ist ein wirklich schöner Beruf, oder?
Also aus meiner Sicht ist es nicht nur ein schöner Beruf, sondern den schönsten, den man haben kann, weil das möchte ich wirklich nochmal betonen, es verbindet viele Bereiche, weil es ist nicht nur dieses menschlich-soziale, es ist auch technische Begabung muss man haben, man muss sich mit bestimmten Geräten auseinandersetzen können und zudem hat man alle möglichen Entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten.
Was für ein Schlusswort. Wir danken Ihnen, liebe Frau Dienz, für Ihr Kommen. Gehen Sie zurück in die Pflegeschule und bilden Sie junge Leute aus. Dieser Beruf wird gebraucht.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
So, und nun schauen wir zurück auf dieses Gespräch. Ganz lebendig hat die erzählt, die Vordienst.
Ja.
Finde ich toll.
Naja, das kann man ja nicht sehen, was mit wie viel Gestik und Strahlen sie hier von ihrem Beruf erzählt. Und da sind wir jetzt gar nicht zu gekommen. Ja? Wir hätten ja erzählen können, dass dort in der Steinstraße wirklich ein toller Ort des Lernens in den letzten Jahren entstanden ist. Ein schönes Miteinander auf diesem besonderen Campus. Wir haben ja dort unser Berufsbildungswerk, was seit vielen Jahrzehnten da in 30 verschiedenen Berufen ausbildet. Menschen mit Jugendliche mit Reha-Status, also mit Förderbedarf. Und dann öffnete sich in den letzten Jahren dieser Campus. Wir haben die sozialen Berufe, die wir dort ausbilden, Heilerziehungspfleger, Erzieher und mit der Pflegeschule jetzt weitere 150 Jugendliche, junge Erwachsene, die dort lernen. Es ist ein wirklicher Ort des inklusiven Lernens. Das ist ganz, ganz toll. Ja.
Also junge Leute mit und ohne Behinderung, am Ende werden es 1000 sein in diesem Standort.
Ja.
1000 Jugendliche, die in verschiedenen Berufen, entweder das eine nennt sich vollzeitschulisch, das heißt die ganze Zeit in der Ausbildung oder in einer dualen Ausbildung im ganz praktischen Bezug. Und das Schöne ist, Sie haben es ja gesagt, der inklusive Ort, also Menschen mit und ohne Behinderung und Förderbedarf, leben im sozialen Umfeld gemeinsam. Es gibt Internate für 360 junge Leute.
Ja.
Es gibt eine große Sporthalle, einen Sportplatz. Also es ist wirklich ein toller Campus, um da was zu erleben, auch jenseits der Bildung.
Ja, die große Cafeteria, ja, wo man sich dann trifft und sich auch austauschen kann. Also es ist wirklich ein besonderer Ort. Ja.
Übrigens auch vom Historischen her. Mhm. Das waren mal Baracken der Grenztruppen, der DDR-Grenztruppen, also direkt am Mauerstreifen, da geht dann auch der Mauerradweg in der Nähe lang. Dort ist ein großes Areal, das das Oberlinhaus in den 90er Jahren zugesprochen bekommen hat, um dort das Berufsbildungswerk aufzubauen und in der Folge die verschiedenen Schulen und als jüngstes Kind in der, im Kreis der Schulen nun die Pflegeschule, in der Frau Dienst als Pflegepädagogin tätig ist. Wir haben es bereits gesagt. Mhm. Und sie hat ja einen Wechsel erlebt, also erst die Gründung der Pflegeschule, dann eine Containerlösung und jetzt der Neubau.
Ja, und der Neubau, das hatte sie ja erzählt, ist, wenn man die Chance hat, 10 Millionen Euro verbauen zu dürfen, ja, und das einzufügen in diesen Campus, dann nutzt man das natürlich. Wir haben das Skills Lab, von dem sie erzählt hat. Die Klassenräume sind, das war ganz beeindruckend bei dieser Eröffnung. Draußen waren 70 Gäste, die plapperten und erzählten, und wir waren mit einer kleinen Gruppe in diesem Klassenraum. Es ging die Tür zu und man hat kaum was gehört. Also die Akustik, ja, wie es so in so einem Schulgebäude sein muss, ist ganz besonders gut. Wie gesagt, diese hellen Räume und diese Begegnungsebene ist wirklich, hat sich toll eingefügt und ist wirklich ein schönes Gebäude geworden.
Ja, das ist auch wirklich eine Veränderung, glaube ich, in der Architektur von Schulgebäuden seit einigen Jahren. Hm. Nicht mehr quadratisch praktisch gut und nicht mehr der eigentliche Unterrichtsraum ist der einzige Ort, an dem man, auf den man zu achten hat, sondern tatsächlich auch Begegnungsräume in den Pausen unmittelbar vor oder nach dem jeweiligen Schulunterricht. Das heißt, ein freundlich einladend gestaltetes Foyer mit Treppenhaus, das hat allein schon einen architektonischen Reiz.
Ja, und ich meine, das muss man ja auch mal sich vor Augen führen. Es geht ja auf der einen Seite um Pflegeschülerinnen und Schüler, um Auszubildende, die wir in den verschiedenen Berufen gewinnen wollen, um Heilerziehungspfleger und andere. Aber es geht eben auch um die Pädagogen und um die Lehrer und um die Ausbilder, die wir in diesem Leistungsgeschäft ja brauchen und für die wir auch ein gutes Umfeld des Arbeitens schaffen wollen. Und das ist uns, glaube ich, in diesem Gebäude ganz besonders geglückt. Aber ich glaube, auch auf dem Campus lässt es sich gut arbeiten. Das ist wirklich ganz, ganz schön.
Arbeiten und leben, das ist tatsächlich so, weil es ja, ich habe es ja vorhin angedeutet, mit dem gemeinsamen Wohnen der Jugendlichen auch ein Ort des Lebens ist. Und das ist unser Anspruch, wer einen schönen Beruf lehrt oder wer einen schönen Beruf erlernt, hat das Recht, in einem schönen Umfeld ausgebildet zu werden oder zu arbeiten.
Die Internate sind auch wirklich, sind auch, fügen sich da auch gut ein. Ja.
Wir freuen uns über diese Pflegeschule, dass sie eine kurze Zeit vielleicht die schönste und modernste in Berlin und Brandenburg und weit und breit ist. Aber unser Maßstab ist, alle anderen Pflegeschulen sollten nachziehen.
Wenn wir das möglich wäre. Zu jemandem noch mitgeben dürfen.
Wir gönnen es den anderen. Wir gönnen es all denen, die künftig Pflegeschulen bauen.
Fachkräfte auszubilden ist eben ein großes Thema. Wir haben das ist ja in unserer DNA, wie Sie sagten, ne? Die Ausbildung von Erzieherinnen und Erzieher oder frühkindlichen Pädagogen. Ich weiß nicht, damit begann es. Ne? Ist bei uns in der DNA. Und darum ist dieser Standort so wertvoll, darum sind die Leistungen so wertvoll und Ausbildung ist eben ein großes, wichtiges Thema, auch gesellschaftlich.
Ja. Wir haben ein großes Thema, Barkhardt. Danken nochmal an dieser Stelle Lucretia Dienst für ihren Besuch bei uns. Hat wieder Spaß gemacht, wie so oft, wie immer eigentlich.
Chronisch diakonisch eben. Ja. Ne?
Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch, im Programm auf Radio Potsdam und jederzeit online zum Nachhören unter radio-potsdam.de, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.